Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Die Hinrunde endet in der Fußball-Bundesliga normalerweise immer kurz vor Weihnachten. Aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar wurden die letzten beiden Spieltage in dieser Saison aber in den Januar verschoben. 2 Monate lang war jetzt Winterpause. Dem FC Schalke 04 hat das aber wenig geholfen. Bei beiden Spielen im neuen Jahr waren die Schalker chancenlos. Heute gab es gegen Leipzig zu Hause eine deutliche 1:6 Niederlage. Stefan Kausen war dabei.
Der Schalker Trainer Thomas Reis war richtig konsterniert. Nach der 1:6 Klatsche kein Wunder, besonders aber, weil es schon zur Pause 0:4 gestanden hatte.
Es war einfach eine ganz, ganz schwache Leistung. Dafür kann man sich auch nur entschuldigen, auch beim Publikum. Und wenn du diese Leistung siehst, dann mit dieser Leistung, wenn die nochmal so vonstatten gehen, dann muss man auch ehrlich sagen, hättest du nicht in der Bundesliga was zu suchen.
Schalke also ganz unten, Leipzig gefühlt fast ganz oben. RB zauberte phasenweise, bestes Beispiel der traumhafte Heber von Dani Olmo. Leipzig hat jetzt 15 Mal in Serie nicht verloren, davon 12 Mal gewonnen. Seit Trainer Marco Rose übernommen hat, läuft's.
Was gut tut, ist verdammt harte Arbeit, gute Selbstreflexion, rein in den Tunnel, Leistung bringen, dranbleiben, hartnäckig sein. Und die großen Ziele, die man angreifen will, dann auch jedes Wochenende, jeden Dienstag, jeden Mittwoch untermauern. Das ist die Aufgabe und die ist schwer genug.
Leipzig ist dabei, seine großen Ziele zu erreichen. Schalke ist dabei, wieder einmal abzusteigen.
Der FC Schalke 04 beendet die Hinrunde also auf dem letzten Tabellenplatz. Am anderen Ende der Tabelle steht auch nach diesem Spieltag der FC Bayern. Obwohl die Münchner sich gegen Köln heute lange schwer taten, erst in der 90. Minute fiel der 1:1 Ausgleich. Edgar Endres.
Als die Bayern fast schon ihre Partie verloren haben, packt Joshua Kimmich nochmal den Gewaltschuss aus und aus knapp 25 Metern trischt er den Ball an die Unterkante in der 90. Minute zum 1:1 in die Maschen. Die Bayern mit einer eher biederen Leistung. Die zweite Halbzeit geht klar an die Münchner. Sie hatten viele, viele Chancen, aber im Abschluss zu ungenau. Köln führte früh mit 1:0 durch Skiris Tor in der 4. Minute nach einem Eckball vor den 75.000 Zuschauern. Hatte in der ersten Halbzeit noch 2 exzellente Konterchancen. Danach nahmen die Bayern natürlich mehr Schwung auf und auch nach der Einwechslung von Coman und Thomas Müller wurde das Spiel der Bayern besser. Am Ende ein gerechtes 1:1 aus Sicht der Bayern gegen den ersten FC Köln.
Also der Tabellenführer aus München auch nicht so recht in Schwung in diesem Jahr. Ganz anders dagegen der VfL Wolfsburg, der mit dem 5:0 bei Hertha BSC schon den 2. Kantersieg in Folge feierte. Jakob Rüger.
Schon in der 4. Minute die völlig verdiente Führung für die Gäste nach einer Freistoßflanke von rechts von Wimmer Swanberg aufs Elfmetern mit der 1:0 Führung. Und die Wölfe setzen nach. 31. Minute Handelfmeter sicher verwandelt von Maximilian Arnold. Und 3 Minuten später Jonas Wind mit einem schönen Heber ins Hertha-Tor. Pfiffe zur Pause von den Hertha-Fans im Berliner Olympiastadion. Hertha BSC nicht Bundesliga-tauglich und es wurde nicht besser im zweiten Durchgang. Riedle, Baku und Marmoush setzten noch 2 Treffer drauf für den VfL Wolfsburg. Die Wölfe gewinnen am Ende völlig verdient mit 5:0 im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC.
Und zum Abschluss dieses Bundesliga-Blocks schauen wir noch auf die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart. 2:2, Florian Winkler hat den Spielbericht.
Hoffenheim rettet in der allerletzten Minute noch einen Zähler gegen den VfB Stuttgart und darf sich bedanken beim Mann des Spiels aus TSG-Sicht, nämlich bei André Kramaric, der bereits in der 11. Minute das 1:0 erzielte für die Kraichgauer. Stuttgart in der ersten Halbzeit kaum präsent, defensiv wackelig, offensiv viel zu harmlos. Hoffenheim verpasste es aber, da auf 2:0 zu erhöhen. Und dann in der Nachspielzeit, kurz vor der Pause, war es Serou Guirassy, der VfB-Stürmer, mit dem 1:1 Ausgleich. Stuttgart deutlich stärker in der zweiten Halbzeit, viel präsenter. Und dann mit dem 2:1 in der 77. Minute durch Kapitän Wataru Endo. Gelb-rote Karte danach noch direkt für Mitspieler Ahamada. Nur noch zu 10 der VfB arg in Bedrängnis. Und dann war es wieder Kramaric, der in der Nachspielzeit den 2:2 Endstand herstellte.
Bei der Weltmeisterschaft in Polen treffen die deutschen Handballer morgen Abend im Viertelfinale auf Frankreich. Heute ist das Team im Viertelfinalspielort Danzig angekommen. Die Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes haben aber schon jetzt das nächste Großereignis im Blick, wie Thorsten vom Wege festgestellt hat.
Marc Schober, Vorstandschef des Deutschen Handballbundes, redet auch über die Zukunft, und zwar die recht nahe. In nicht einmal einem Jahr gibt es nämlich das nächste Großereignis im Männerhandball, die Europameisterschaft. Und die gibt es nicht irgendwo. Es wird für die Deutschen eine Heim-EM mit einem Knaller gleich zum Auftakt. Denn das Eröffnungsspiel, das gibt es in Düsseldorf und zwar nicht in einer Halle, sondern im Stadion.
Das einzige Fußballstadion in Deutschland, das man wirklich komplett schließen kann, also auch in den Umgängen und das Dach ist geschlossen. Und daher wird das ein Erlebnis wie in einer Halle sein mit 50.000 Zuschauern.
Die 50.000 Fans könnten für einen Zuschauer-Weltrekord für Handballspiele unterm Dach sorgen. Marc Schober, derzeit natürlich bei den Welttitelkämpfen in Polen, freut sich, dass das WM-Turnier in Sachen Publikumszuspruch daheim die schönste Werbung ist.
Ja, wir sind sehr froh, dass wir hier sportlich erfolgreich sind, hohe Aufmerksamkeit haben und das führt automatisch dazu, dass wir auch viele Tickets verkaufen. Wir haben für das Eröffnungsspiel 30.000 Tickets Stand heute verkauft, in den letzten 10 Tagen allein 13.000, das ist Wahnsinn.
Heißt im Klartext, wer das Eröffnungsspiel in Düsseldorf sehen will, sollte sich sputen. 2/3 der Karten sind schon weg. Es sind aber nicht nur die Fans, die auf dieses Ereignis hinfiebern. Mitten im WM-Stress wagt Nationalspieler Christoph Steinert schon einen Blick nach vorn.
Ich hoffe, das wird ein ganz, ganz großes Fest. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber dass sich das in dieser Zeit irgendwie stimmungsmäßig so ein bisschen aufgebaut hat. Also es wird irgendwie mehr, je näher der Tag der Heim-EM rückt. Es gibt ja dieses riesengroße Ereignis mit dem Eröffnungsspiel im Fußballstadion. Ich hoffe, dass ich dazu eingeladen werde und freue mich total auf den Tag, wenn das startet.
Der Termin für den Startschuss steht übrigens schon fest. Am 10. Januar 2024 geht's los in Düsseldorf. Die deutsche Mannschaft würde dann ihre weiteren Vorrundenpartien in Berlin ausrichten und im Falle der entsprechenden Qualifikation in Köln weitermachen.
Und weitermachen wir jetzt in der Sendung mit Tennis und den Australian Open. Matthias Kammern hat die heutigen Viertelfinalpartien beobachtet.
Bei den Männern erreichte Stefanos Tsitsipas mühelos das 6. Grand Slam-Halbfinale seiner Karriere. Er besiegte den ungesetzten Tschechen Jiří Lehečka in 3 Sätzen. Immer in den entscheidenden Phasen war der Grieche in der Lage, sein Niveau zu steigern. Nächster Gegner ist nun Karen Khachanov. Der Russe profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe des Amerikaners Sebastian Korda. Bei den Frauen gab es zumindest vom Papier her eine Überraschung, denn Viktoria Azarenka, Nummer 24 der Welt, besiegte die Nummer 3, Jessica Pegula, glatt in 2 Sätzen. Allerdings hat Azarenka schon 2-mal die Australian Open gewonnen. Das relativiert den Grad der Überraschung. Im Halbfinale trifft die Belarusin nun auf Jelena Rybakina. Rybakina ist Wimbledon-Siegerin und hatte beim Zweisatzerfolg gegen Jelena Ostapenko nur mit einer Regenpause zu kämpfen. Ansonsten brachte sie das Match ganz sicher nach Hause.
Und heute Nacht ist dann der letzte Deutsche in Melbourne im Einsatz. Andreas Mies steht im Doppel mit seinem australischen Partner John Pierce im Viertelfinale. Mit seinem alten Partner Kevin Krawitz hat er ja unter anderem 2-mal die French Open gewonnen. Seit diesem Jahr gehen die beiden aber getrennte Wege.
Ja, es ist schon echt eine große Umstellung, muss ich ehrlich sagen. Also zwischenmenschlich ist echt eine ganz andere Hausnummer, weil der John ist das komplette Gegenteil von Kevin, ne? Er ist die ganze Zeit unter Strom und on fire und überprofessionell und einfach, der hat so eine Energie die ganze Zeit. Ich musste ja immer so Kevin so ein bisschen pushen und mit meiner Energie mitreißen und so, und da hat mir ja immer diese Entspanntheit geholfen, ne? Und bei John ist echt das Gegenteil, da bin ich eigentlich der entspanntere Part.
Sagt Tennisspieler Andreas Mies, der mit seinem australischen Partner John Pierce heute Nacht das Halbfinale bei den Australian Open im Doppel erreichen kann. Und vom australischen Sommer jetzt in den Südtiroler Winter und zum Riesenslalom der Frauen am Kronplatz. Ein historisches Rennen. Martin Raspe weiß warum.
Michaela Schifrin hat den Rekord. Sie ist die Skirennläuferin mit den meisten Weltcupsiegen und alleinige Rekordhalterin im alpinen Frauenskiweltcup. Ihr Sieg im Riesenslalom am Kronplatz war ihr 83. Erfolg in einem Weltcuprennen. Keine vor ihr hat das bislang geschafft. Michaela Schifrin schreibt Skigeschichte. Schon im ersten Durchgang hat sie gezeigt, dass der Rekord heute fallen könnte. Da hat sie die Führung übernommen und im zweiten Durchgang hat sie dann alles klar gemacht. Michaela Schifrin holte sich den Sieg vor Lara Gut-Berami aus der Schweiz und Federica Brignone aus Italien. Aus deutscher Sicht dagegen halten die Enttäuschungen im Riesenslalom weiter an. Weder Jessica Hilsinger noch Andrea Filser konnten sich für das Finale der besten 30 qualifizieren. Das heißt, auch im 7. Riesenslalom dieses Winters war keine deutsche Fahrerin im 2. Durchgang dabei.
Und beim Nachtslalom der Männer in Schladming hat es heute nur ein Deutscher in den 2. Durchgang geschafft. Sebastian Holzmann fuhr beim Sieg des Franzosen Clément Noël auf den 18. Platz. Linus Strasser schied schon im 1. Durchgang aus. Ganz anders lief es heute dagegen für Annalena Forster bei der Para-Weltmeisterschaft in Katalonien. Die Monoskifahrerin gewann nach ihrer Goldmedaille im Super-G heute auch Gold in der Super-Kombination. In der stehenden Klasse gab es Silber für Anna-Maria Rieder und auch bei der nordischen Paraski-WM gab es Gold für Marco Meyer im Langlaufsprint. Und das war Sportaktuell. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.